Wer weiß denn, wo dieser Gruß eigentlich herkommt? Der geht ja über Jahrhunderte schon hinweg. Grüßen sich die Christen mit: Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Weiß jemand, wo das herkommt eigentlich? Ja, wer weiß, wo das herkommt? Kommt, Leute. Wo wird das wahrscheinlich immer herkommen? Hoffe ich. Welcher?
Der.
Okay, gut. Aus der Bibel, genau. Weiß jemand, wo das steht? So, jetzt, der Herr ist auferstanden. Das ist unser Thema heute. Und da steht in Lukas 24, 34, genau. Da ist die Begebenheit, dass die Emmaus-Jünger unterwegs waren. Und wen haben sie da getroffen? Die waren ganz traurig. Kinder, jetzt seid ihr dran. Ich werde euch so ein bisschen mitnehmen hier. Ich hoffe, ihr unterstützt mich. Warum waren die traurig, die Emmaus-Jünger in Lukas 24? Ihr könnt einfach raus. Jesus war gekreuzigt. Und wo war er jetzt? Im Grab, ja, und sie waren traurig und gingen zurück nach Emmaus. Und wer ist ihnen dann begegnet? Ha? Die Frauen, Jesus, genau, ja, die Frauen kommen auch. Und Jesus ist ihnen begegnet, genau, und er kommt mit ihnen ins Gespräch. Und dann waren sie, als sie erkannten, dass es Jesus war, sind sie ganz schnell zurückgerannt. Wohin? Die waren ja auf dem Weg nach Emmaus. Ha? Nein. Zu den anderen Jüngern, genau, nach Jerusalem, sind sie zurückgerannt. Und was haben die dann gesagt? Und da kommen wir zu unserem Vers. Eigentlich haben sie diesen Vers nicht gesagt, also diesen Satz. Wer hat den wohl gesagt? Jesus selbst wäre, ja, auch schön. Ja? Ja, genau, er ist auferstanden, ja. Es war eigentlich Petrus selber, ja. Die Jünger, die Emmaus-Jünger kamen zurück und wollten eigentlich erzählen, dass sie Jesus begegnet sind und dass er lebt. Und da sagt Simon: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken über diesen Satz machen. Was denkt ihr wohl, ist an dieser Aussage enorm wichtig? Welches Wort? Also Kinder, überlegt mal, und die Erwachsenen dürfen auch natürlich überlegen. Auferstanden? Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Wort. Wahrhaftig, genau, wahrhaftig auferstanden. Und ich habe mir gedacht, wir werden mal so zwei Fragen bewegen, die wir uns heute Morgen stellen wollen. Und ich wünsche mir eigentlich das so als Ziel heute Morgen, dass jeder, der hier ist, ja, sie sind ja auch Gäste unter uns, dass jeder am Ende dieses Gottesdienstes wirklich sich einmal Gedanken macht: Ist er auch für mich wahrhaftig auferstanden? Und wenn ja, wie kann ich das eigentlich beantworten, wenn mich zu jemand fragt: Woher weißt du eigentlich, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist? Denn er hat ja vor 2000 Jahren gelebt, richtig, Kinder? Ja, also zwei Fragen wollen wir uns stellen. Woher können wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und das Wort Wissen ist hier in dem Fall rot markiert. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und die zweite Frage, die daraus folgt, ist: Warum ist es so wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und diese zwei Fragen möchte ich mit euch versuchen. Ja, wenn ich was, eine Frage stelle, dann darfst du dich melden, dann kannst du gerne was sagen. Okay? Diese zwei Fragen wollen wir uns heute Morgen stellen. Ja, woher können wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja, von den Engeln, genau. Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ja, das sind die zwei Fragen. Und jetzt ist natürlich die Frage: Wen fragen wir eigentlich, der uns eine Antwort geben kann? Wen würdet ihr fragen? Die Bibel, sehr gut. Ja, und im Besonderen habe ich mit euch vor, den Paulus zu fragen. Denn Paulus hat dieses Thema besonders betrachtet im 1. Korinther Kapitel 15. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr nach Hause geht heute, wenn ihr eine Bibel habt, und ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel zu Hause. Ja, sehr gut. Ja, sogar mehrere, ne? Und das Kapitel 15 mal zu lesen, weil das ist so ein wichtiges Kapitel, was uns sehr viel Antworten gibt auf diese zwei Fragen. Warum war es wichtig, dass Jesus auferstanden ist? Und woher können wir wissen, dass er auferstanden ist? Und ich möchte euch da mit hineinnehmen. Und es gibt vier Gründe, die Paulus in diesem Kapitel nennt. Und ich möchte ein paar mit euch betrachten. Und das erste finden wir in 1. Korinther 15, und da möchte ich die Verse lesen, 3 und 4. Das ist die erste Antwort, die Paulus gibt den Korinthern. Die Korinther hatten auch so ihre Fragen. Und ich glaube, dass der christliche Glaube nicht nur etwas ist, was ich so wie ein, im Englisch würde man sagen, leap in the dark, also dass man so einen Schritt ins Dunkel wagt und dann hofft, dass es irgendwie trägt, sondern der christliche Glaube ist etwas, was logisch nachvollziehbar ist, worüber wir auch nachdenken sollen. Ja, es ist also etwas, wo wir auch uns beschäftigen sollten mit den Fragen, die auch an uns Menschen herangetragen werden. Woher weißt du, dass Jesus lebt? Der hat vor 2000 Jahren gelebt. Woher kannst du dir so sicher sein? Ja, dass wir da Antworten geben können, und diese Antworten finden wir in diesem Text. Und ich finde das sehr spannend. Und deswegen möchte ich die erste Antwort, die Paulus in unserem Text hier gibt, ist in 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Ich lese euch das mal vor. Also der Hintergrund ist, die Korinther-Gemeinde hatten auch Fragen bezüglich der Auferstehung. Und jetzt gibt Paulus sozusagen Antworten auf diese Fragen. Und es heißt hier in Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Kinder, was ist hier wohl in diesen Versen ein wichtiges Wort, was sehr häufig sich wiederholt? Ja, nach den Schriften, ja, und das ist schon der erste Hinweis, und ich habe heute ein paar Bilder mitgebracht, die habe ich selber in Israel gemacht, ich bin da regelmäßig in Israel, und ihr könnt dann Kindern mal sagen, was ihr darauf seht auf den Bildern. Also hier haben wir unseren Text, das erste, was Paulus macht, er sagt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist nach den Schriften. Was waren denn die Schriften damals? Haben die Leute damals, als sie zu Jesu Zeiten lebten, schon die Bibel gehabt, so wie wir heute? Philipp? Ha? Schriftrollen, ne? Sowas, was ihr hier gerade seht, das kann man bestaunen in Israel, im Israel Museum. Wisst ihr, was das ist, Kinder? Das sind solche Schriftrollen, ne? Wie ihr seht auf dem rechten Bild, ist eine Schriftrolle. Wisst ihr, welche das ist? Die Großen dürfen natürlich auch antworten, wenn ihr es wisst. Ja, genau, das sind die Schriftrollen aus den Qumran-Höhlen. Habt ihr schon mal von den Qumran gehört? Da sind so Hirtenjunge in eine Höhle gegangen und haben dann solche Rollen gefunden in so Tontöpfen. Und da hat sich herausgestellt, dass das Schriftstücke waren aus der Bibel. Und die sind 200 Jahre vor Christus, sind sie zurückdatiert worden. Und das sind die Jesaja-Schriftrollen. Und warum ich euch das Bild zeige, ist, dass wir im Alten wie im Neuen Testament eigentlich überall finden, dass Jesus, selbst im Alten Testament, schon vorhergesagt worden ist, dass er kommen wird, sterben wird, er wird Mensch werden, er wird sterben und er wird auferstehen. Das finden wir im Alten Testament, natürlich im Neuen Testament. Jesus bezieht sich sehr häufig auf das Alte Testament. Und wisst ihr, gerade die Begebenheit von den Emmaus-Jüngern, wenn ihr euch daran erinnert an die Geschichte, was macht Jesus, als er mit diesen beiden unterwegs war? Wie begegnet er ihrer Trauer, dass Jesus tot war, gestorben war, begraben war? Er erzählt ihnen von den Schriften aus dem Alten Testament, von den Propheten und von den Schriften. Alles, was ihn betraf. Ja? Und so sehen wir, dass das Wort Gottes uns vorhersagt und sich es auch erfüllt hat, dass Jesus kommen wird und sterben wird, aber auch auferstehen wird. Und das ist schon ein wichtiger Beweis. Und wisst ihr, eine Sache kann Gott nicht. Was denkt ihr wohl, Kinder? Was kann Gott nicht? Ja? Lügen. Er kann nicht lügen. Er steht zu seinem Wort. Ja? Und darauf können wir bauen. Und wenn wir das Wort Gottes heute lesen, dürfen wir wissen, das, was Gott sagt, ist wahr. Es erfüllt sich. Und wir dürfen unser Leben darauf bauen. Und wisst ihr, es gibt im Alten wie im Neuen Testament viele Textstellen, die will ich jetzt nur erwähnen. Ihr könnt es mal zu Hause nachlesen, die Erwachsenen. Psalm 16 zum Beispiel, Psalm 2, Psalm 22, Jesaja 53, Sacharja 14. Das sind alles Textstellen, die davon erzählen, dass Jesus kommen wird und sterben wird und auch auferstehen wird. Also wir sehen, das erste Argument, was Paulus ansetzt, ist: Es ist alles in den Schriften schon verankert und es wird sich so erfüllen, wie Gott es vorhergesagt hat. Das ist der erste wichtige Grund. den wir haben. Ein zweiter, den Paulus nennt, steht in 1. Korinther 15, 5 bis 8. Das will ich mal lesen. Das ist jetzt der zweite wichtige Grund, den Paulus nennt, um zu zeigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und da heißt es in Vers 5, und dass er dem Kephas, das ist der Simon, Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach ist er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschienen, er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Was ist hier das zweite Argument, was Paulus ansetzt? Was denkt ihr, Kinder? Augenzeugen. Was ist denn ein Augenzeuge? Jetzt seid ihr dran, Kinder. Genau, sehr gut erklärt. Ja, also Paulus sagt hier, es gibt so viele Augenzeugen, die Jesus gesehen haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und wisst ihr, wem er zuerst begegnet ist? Weiß das jemand? Eine Frau, Maria Magdalena. Ja. Und wem ist er als letztes begegnet, bevor er in den Himmel gefahren ist? Oder da war er schon eigentlich so ein bisschen, er ist ihm begegnet. Er wird hier in unserem Text als unzeitige Geburt genannt. Wer war das wohl? Da war Jesus schon verherrlicht. Die Jünger hat er auch gesehen, ja? Paulus, ja? Er beschreibt sich hier als unzeitige Geburt, weil er Jesus zu Lebzeiten verfolgt hat und die Gemeinde verfolgt hat. Aber Jesus ist ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Augenzeuge. Wir haben Leute, die gesehen haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Sie haben mit ihm gegessen, sie waren am See Genezareth, er hatte Fisch vorbereitet, er konnte aber auch durch Türen gehen, ja, die verschlossen waren. Also er war der gleiche Jesus, doch anders als vorher. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das am besten erklären? Augenzeugen, das ist ja vor 2000 Jahren gewesen. Kann ich mich darauf wirklich verlassen? Das waren ja Augenzeugen, die damals vor 2000 Jahren gelebt haben. Und ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht, um das besser zu erklären. Das Beispiel kommt jetzt. Und die Frage, die ich euch Kindern stellen möchte, die Erwachsenen werden die vielleicht kennen, diese Frage. Wer glaubt von euch, dass ich einen Führerschein gemacht habe in Pakistan? Pakistan liegt ungefähr 6000 Kilometer entfernt. Wer von euch Kindern würde glauben, dass ich einen Führerschein gemacht habe in Pakistan? Kinder, hebt mal die Hand. Wer glaubt mir das? Okay, einige. Bin ich so vertrauenswürdig? Oder kennt ihr meine Geschichte? Wer glaubt es nicht, sagen wir mal so, von den Kindern? Wer glaubt, dass ich meinen Führerschein nicht in Pakistan gemacht habe? Okay, warum nicht?
Weil das viel zu weit weg ist.
Viel zu weit weg ist, genau. Was noch? Gibt es noch andere Gründe? Ja? Weil niemand von euch das gesehen hat. Ja, okay, da kommen wir schon auf den richtigen Weg. Ja, wir könnten einfach mal plump sagen, Uwe, du kannst uns viel erzählen, ja, wenn der Tag lang geht. Genau, ihr müsst mir das nicht glauben. Was würde uns helfen? Vielleicht habe ich gedacht, vielleicht kann ich euch überzeugen damit, indem ich ein Bild euch zeige. Ja, da steht zum Beispiel jetzt meine pakistanischen Freunde, ihr kennt das, ja? Da steht jetzt drauf Lahore, ne? Also Driver License heißt das auf Englisch, also ein Führerschein in Lahore. Lahore ist eine große Stadt in Pakistan. Würde das euch überzeugen, dieses Foto? Warum nicht? Das Foto kann ich überall herholen, ne? Richtig. Okay, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja noch was. Oh, wer ist das denn? Schon ein paar Jahre her. Würde euch das überzeugen? Das ist übrigens ein Bild von mir, 1988, ja, so um den Dreh. Also da war ich 26 Jahre alt. Würde euch das überzeugen? Okay. Dann frage ich dich jetzt, was würde dich denn wirklich überzeugen?
Dass du
Also, das ist ein guter Hinweis. Ich brauche gar nicht dahin fahren, weil den habe ich nämlich hier. Würde dich das überzeugen? Jetzt fällt mein... Komm her, ich gebe euch das mal rum. Ihr könnt das mal angucken. Also ich hoffe, das würde euch überzeugen, also, weil das ist mein Beispiel, versteht ihr? Also, ihr habt mir nicht geglaubt, wenn ich das sage, ihr habt mir das auch nicht abgenommen, dass ich euch Fotos zeige. Aber vielleicht hatte ich die Hoffnung, dass wenn ich den Führerschein euch zeige und ihr da drauf guckt, dass ihr dann davon überzeugt seid. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn es Bezug auf Jesus, das ist natürlich ein schwaches Beispiel, ist klar. Aber Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt und die hatten auch ihre Zweifel. Kannst du ruhig weitergeben. Ich brauche ihn nur nachher wieder, sonst darf ich nicht mehr Auto fahren. Okay, noch jemand sehen? Okay, könnt ihr weitergeben. Ja, versteht ihr, was ich meine, Kinder? Vor 2000 Jahren haben die Jünger Jesus gesehen und sie haben das anderen weitererzählt. Wenn euch jetzt jemand draußen auf der Straße fragen würde, euch Kinder, nachdem ihr den Führerschein gesehen habt, hey, sag mal, ich habe gehört, der Uwe, der hat einen Führerschein aus Pakistan. Was könnt ihr dann sagen? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn angefasst. Versteht ihr, was ich meine? Auch wenn die draußen das jetzt nicht sehen, kannst du aber sagen, ey, ich habe den wirklich in der Hand gehabt. Ich habe den gesehen und deswegen kann ich dir davon erzählen. Und so ist es auch damals gewesen, als Jesus von den Toten auferstanden war, da haben die Jünger ihn gesehen und viele andere auch. Wir haben hier gelesen von 500 und die haben es dann weitererzählt an die anderen, die ihn nicht physisch gesehen haben, aber sie haben davon gezeugt. Und so kann man sich das gut vorstellen, so haben wir einen zweiten Beweis, dass Jesus von den Toten auferstanden wird, indem wir sehen können, dass dort Menschen gelebt haben, Jünger, die Apostel und viele andere auch, die Jesus gesehen haben. Ein drittes, was uns in unserem Text zu finden ist, ist 1. Korinther 5, Vers 20. Den möchte ich mal lesen. Also das ist ein dritter Grund, den Paulus nennt. In 1. Korinther 15, 20 heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Also als Tatsache wird es hier beschrieben. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ein weiteres wichtiges Merkmal, dass wir sicher sein können, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Was? Steht da oben. Kinder, wer kann lesen von euch? Was steht da? Das Grab ist leer. Wisst ihr, das Lustige ist, ich bin sehr häufig in Israel. Und dass da viele, viele Menschen, also bis zu Millionen von Menschen nach Israel reisen, nach Jerusalem speziell, um was zu sehen. Was denkt ihr wohl? Das Grab. Eigentlich, wenn wir streng genommen sagen würden, sie fahren dahin, um nichts zu sehen, richtig? Das Grab ist leer. Ja? Und das sieht dann so aus, und wenn das, und da möchte ich jetzt noch mal kurz einhaken, bevor ich euch die Bilder zeige. Es gibt hier zwei Textstellen, die das noch mal sehr stark verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass das Grab leer ist. Und das eine finden wir hier in unserem Text in 1. Korinther 15, 17. Da heißt es nämlich, da sagt Paulus, wenn Jesus nicht, also ich lese mal wortwörtlich vor, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Also wenn Jesus im Grab geblieben wäre, wäre das, was wir glauben heute, umsonst. Warum, werden wir gleich noch sehen. So beschreibt das Paulus und er geht dann weiter in diesem Vers, so seid ihr noch in euren Sünden. Ja, das ist, wenn Jesus noch im Grab wäre. Das zweite ist, in 1. Korinther 15, 14 sagt er Folgendes, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung, also das, was ich hier heute Morgen mache, was? Vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Hier sehen wir schon die Wichtigkeit dieses Ereignisses. Das ist, ja, man kann es nicht überbetonen und deswegen auch dieser wichtige Gruß, den wir haben. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, weil wenn er nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube nichtig. Dann wären wir die Dümmsten aller Dümmsten. Wir würden sogar als falsche Zeugen unterwegs sein. Das wird alles in diesem Text uns erklärt. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Grab was ist? Leer. Jetzt seht ihr mal ein Bild. Da gibt es ein Garden of the Tomb, heißt das in Englisch, also ein Grab, Gartengrab. Und wenn man da hingeht, da ist dann auch so links ein Stein. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und da gehen die Leute alle rein und was sehen sie da drin? Nichts. Und dafür zahlen die auch noch Geld. Nein, Spaß. Und nichts zu sehen. Aber das ist ja so herrlich. Ja, das Grab ist leer. Und früher, jetzt ist es nicht mehr da, da heißt es auf Englisch, he is not here, also er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist die Tür gewesen früher, jetzt haben sie die weggemacht. Aber das Grab ist leer. Das ist ein dritter Beweis sozusagen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Grab ist leer. Ja, und da könnte man jetzt vieles drüber noch sagen. Aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Und jetzt möchte ich noch ein viertes Argument, was Paulus in unserem Text hier sagt. In 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 finden wir noch ein Argument, was sehr wichtig ist. Da heißt es im Text, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Was ist das vierte Argument, was enorm wichtig ist, was mit der Auferstehung Jesus zu tun hat? Das ist genau das, was ich hier geschrieben habe. Plötzlich in einem Augenblick, er wird wiederkommen. Er lebt und er wird wiederkommen und er ist uns vorausgegangen. Hier wird er benannt auch als Erstling sozusagen. Er ist uns vorausgegangen, Jesus kommt wieder. Und was uns das sagen will ist, und da kommen wir auch so ein bisschen auf die Frage, warum ist es so wichtig, dass Jesus auferstanden ist, dass der christliche Glaube uns eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Wie herrlich ist das denn? Ja, wir leben nicht nur für diese zeitlichen 70, 80 Jahre, sondern auf uns wartet eine Herrlichkeit. Und Jesus ist uns vorausgegangen. Und wisst ihr, was er macht zurzeit? Was macht Jesus gerade? Jawohl! Hoho, Volltreffer! Johannes 14, Jesus sagt, ich werde gehen, aber ich komme wieder. Und wenn ich gehe, ich werde euch was? Eine Wohnung bereiten. Und wenn er uns eine Wohnung bereitet, wovon dürfen wir ausgehen? Er wird uns zu sich holen. Denn diese Wohnung soll ja nicht leer bleiben, oder? Wozu richtet man eine Wohnung her, wenn da keiner wohnt? Also, Jesus ist uns vorausgegangen und die Auferstehung gibt uns diese Hoffnung, dass das mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass wir eine Ewigkeit haben bei Gott. Wer freut sich da drauf, Kinder? Ha? Und die Erwachsenen natürlich auch, ihr dürft euch auch freuen. Ja, wir haben eine Zukunft, die herrlich sein wird, wo kein Tränen, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, denn damit haben wir eine lebendige Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aber nicht nur das, sondern am Ende von Kapitel 15, und jetzt sind wir gleich durchgehen, ne? Ich habe wieder wunderbar mitgearbeitet, heißt es, im letzten Vers 58, da heißt es, denn darum, also er erklärt erstmal die Auferstehung Jesu und die vielen Beweise dafür, und das hat etwas zur Folge. Das heißt, es soll unser Leben beeinflussen, wie wir unser Leben leben. Ja? Und das beschreibt er jetzt in einem Vers. Darum, kann man immer sagen, warum? Weil Jesus auferstanden ist. Darum, meine geliebten Brüder, Schwestern, Kinder, ja, alle mit drin in diesem Wort. Seid fest. Unerschütterlich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, und da kommt wieder unser wichtiges Wort, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Was uns sagen will ist, dass alles, was wir für Jesus tun, einmal im Himmel wiedergefunden wird. Und sogar belohnt wird. Ist das nicht herrlich? Unser Leben bekommt einen Sinn. Wir dürfen mit und für Jesus leben und unser Leben dementsprechend gestalten. Also unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Alles, was du investierst und was du auch für Jesus, wo du mit Jesus unterwegs bist und ihm dienen möchtest, das wird sich einmal in der Ewigkeit wiederfinden. Auch das hat mit der Hoffnung und mit der Auferstehung Jesu zu tun. Und das sollte uns alle motivieren, auch für den Herrn unterwegs zu sein. Und ich möchte schließen eigentlich mit einem Vers, nicht aus dem 1. Korinther, um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir davon überzeugt sind, wir, die wir erwachsen sind, aber auch ihr Kinder, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Weil das so viel beinhaltet. Ja. Und da sagt er in Römer, das ist auch Paulus, in Römer Kapitel 4, Vers 25, und das zeigt uns nochmal, warum es so wichtig war, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und da heißt es, ich lese mal ab Vers 23, es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denn denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Man kann sich das so vorstellen, dass Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Und ihr wisst ja, als Jesus auferstanden war und Maria begegnete, sagte er was? Rühr mich nicht an, ich muss noch zum Vater. Und man kann sich das so vorstellen, dass Jesus ein Opfer gebracht hat, das vollkommen war. Und dieses vollkommene Opfer hat er seinem Vater gebracht. Und die Auferstehung besiegelt sozusagen dieses Werk. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass wir einen lebendigen Gott haben und einem lebendigen Jesus nachfolgen, der mit uns geht, in uns lebt und uns durch das Leben tragen will. Ja? Und deswegen, um zurückzukommen zum Anfang, der Herr ist was? Wahrhaftig auferstanden. Und ich hoffe, dass das euch Erwachsenen wie auch euch Kindern so richtig wichtig wird in eurem Leben. Und dass wir auch dementsprechend unser Leben gestalten, dass Jesus wirklich lebt und dass er uns mit uns geht und unser Leben verändern möchte, aber uns auch gebrauchen möchte für das, was er für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, dass er für groß und klein, für jeden hat er etwas. Keiner muss passiv durch die Gegend laufen und nicht wissen, was er tun muss oder kann, sondern Gott hat für jeden von euch einen Plan. Ob groß oder klein. Und der ist herrlich. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, darüber nochmal nachzudenken. Ich habe in der Kürze der Zeit, und meine Zeit ist abgelaufen, euch versucht, so ein bisschen dieses Ereignis nahe zu bringen, dass es nicht nur darauf basiert, dass ich irgendwie das glauben muss, weil Mama und Papa das vielleicht gesagt haben oder weil ich es vielleicht in der Bibel nur mal gehört habe, sondern dass wir davon überzeugt sind. Das ist etwas anderes. Ja, in Hebräer 11 heißt es, dass der Glaube eine gewisse Zuversicht ist auf Dinge, die wir nicht sehen. Eine gewisse Hoffnung, ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Aber trotzdem sehen wir hier, dass es viele Tatsachen gibt, die die Bibel uns mitgibt, wo wir sagen können, der Herr ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Wir haben einen Gott, der lebt. Wir haben einen Jesus, der lebt. Und weil er lebt, dürfen wir was? Auch leben. Nicht nur für diese Zeit, sondern auch in Ewigkeit. Lass uns noch eine Zeit des Gebetes nehmen und Gott danken, auch für diesen Tag, aber auch für die Auferstehung. Und ich schließe dann ab im Gebet und dann haben wir, glaube ich, ein Lied ist als nächstes dann geplant. Das macht dann der Andi wieder, der ist besser informiert als ich. Lass uns die Zeit nehmen, vielleicht stehen wir auf und danken dem Herrn für die Auferstehung, für das, was es alles beinhaltet auch. Für dich ganz persönlich und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du den Tod besiegt hast. Der Stachel des Todes ist die Sünde und du hast die Sünde überwunden. Und dadurch dürfen wir frei ausgehen, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben in dich setzen, Herr, der du das vollkommene Lamm bist und warst. Und dein Leben für uns gegeben hast, auf das wir Leben haben, dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern vom Tod zum Leben hinübergehen durften. Ja, das ist Gnade. Wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir für dieses ja, diesen herrlichen Tag, wo wir besonders daran denken dürfen, dass du nicht nur gestorben bist, sondern auferstanden bist und lebst. Und weil du lebst, dürfen wir leben. Ja, das ist ein großes Privileg. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.